Sem Woll, ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier Hassler und Michael Ecker.
Grüß euch und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Sem Woll des Osttiroler Boten. Ich bin der Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten, und mir gegenüber sitzt der Dieter Meier Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten.
Grüß euch.
Servus Dieter, ich darf die Woche ganz gern mit der Sache starten, die absolut neu beim Osttiroler Boten ist. Wir haben die Titel abgeschafft, die akademischen. Der Osttiroler Bote war eines der letzten Medien im deutschsprachigen Raum, der bei Personen akademische Titel angeführt hat. Und wir haben uns jetzt in der Redaktion dazu entschlossen, mit dieser Tradition zu brechen, die Titel wegzulassen. Wie findest du die Entscheidung, darf mich interessieren?
Du weißt schon, ich bin jetzt seit 15 Jahren Kolumnist bei Osttiroler Boten. Ich habe vorher in Summe für über 20 verschiedene Titel und Medien geschrieben. Und für mich
war unter anderem ja auch Kurier,
Dolomiten, Kronenzeitung, Kleine Zeitung. Ich habe für den Standard geschrieben, ich habe für deutsche Magazine geschrieben, ich habe für Tourismuswochenmagazine geschrieben. Wirklich viel für die Illustrierte, die Tirolerin, für die Tiroler Wirtschaft. Mhm. Und eigentlich war der Osttiroler Boten, für mich war das am Anfang wirklich eine Umstellung, dass man jetzt einen Herrn Doktor und einen Herrn Magister und einen Herrn Diplom-Ingenieur oder die Frau Diplom-Ingenieur dazu schreibt, hat mich dein Vorgänger, der Dr. Hatzer, immer wieder mal darauf hinweisen müssen, dass der Osttiroler Boten das schreibt. Also für mich war ja es eigentlich ungewohnt zu schreiben, weil es lassen eigentlich alle lassen die Titel weg. Und ich war ja bei der Meinungsfindung nicht dabei. Ich arbeite ja von außen zu beim Osttiroler. Aber ich habe es ja vollkommen recht jetzt mit dem Bachelor und mit dem Master und was es noch alles gibt. Und die Abkürzungen muss ich oft einmal nachschauen, was ist das jetzt für ein Titel, und die muss man dann hinten anschreiben und vorne anschreiben. Ich glaube, es macht schon Sinn.
Und wir haben auch das Feedback nämlich von vielen Lesern gehabt, die gesagt haben, der normale Magister, der normale Doktor, das ist gar nicht das Problem, da lese ich ganz gut drüber. Allerdings die nachgestellten Titel Bachelor, Master, da hast du im Grunde einen Klotz im Text, der den Fluss stört.
Und das ist ja wirklich, es gibt ja heute Leute, die machen dann den Doktor und haben aber einen zweiten Studium noch einen Master dazu, und dann ist er Doktor und nochmal nachgestellt, und dann wird es ja wirklich sehr, sehr sperrig. Also ich glaube, dass man schafft ja, man nimmt ja den Leuten ja ihren Titel nicht weg, und man weiß das ja wohl, ja, aber das ist auch eine Form der Demokratisierung. Es gibt ja auch Leute, es ist ja auch, man schreibt ja nicht beim Tischlermeister dazu, immer Tischlermeister oder Malermeister. Das ist ja auch schon ein halb akademischer Titel in gewisse Länder. Also ich glaube, mit dem kann man gut leben. Ich denke schon.
Genau, und ich habe es im Editorial ja beschrieben, wir werden auch weiterhin die Sponsionen bringen und da die akademischen Leistungen der Osttiroler hervorheben. Und was natürlich auch ein bisschen Aspekt ist, wir beim Osttiroler Boten gendern nicht. Und das hat natürlich auch den Grund, weil wir quasi die Sätze so flüssig wie möglich halten möchten. Wir wissen, die Leute haben immer weniger Zeit, die Zeitung zu lesen und sich mit Texten auseinanderzusetzen. Und da wollen wir natürlich die Zeit der Leser nicht unnötig vergeuden. Und deshalb haben wir gesagt, verzichten wir aufs Gendern und in Zukunft auch auf die Titel. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt in aller Kürze abgearbeitet, und wir können uns dem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts widmen. Wir wollten eigentlich schon lange darüber reden, jetzt haben wir es endlich geschafft, das ist die Gastronomie. Es gibt einen halbwegs aktuellen Aufhänger zu dieser Sache. Dieter, erkläre mal, was sich da gastronomisch in Osttirol in den vergangenen Tagen so getan hat.
Viele Leute wissen ja, es geht um Hauben und um Sterne, und es die berühmteste Auszeichnung und die älteste Auszeichnung auf der Welt sind die Michelin-Sterne, wirklich von der Reifenfirma Guide Michelin.
Kannst du mal eine kurze Einordnung geben und vielleicht auch den Hörern? Ich bin jetzt kein Feinschmecker, ich esse zwar gern, aber man verliert oft ein bisschen den Überblick. Es gibt Gourmillon, es gibt Michelin. Orden vielleicht einmal ganz kurz ein, du kommst ja aus der Branche, was es da alles gibt und was besonders wichtig ist.
Wenn ich alles aufzähle, was es gibt, dann wird es schwierig, weil es gibt ein Falstaff, es gibt ein Schlemmer Magazin, es gibt wirklich ganz viele, aber der Guide Michelin, kommt aus Frankreich, das ist die Mutter und der Urheber allen Restaurant-Testers. Es gibt sogar einen tollen Film mit dem Louis Dauphiné dazu, wo er sich da witzig drüber auseinandersetzt. Aber das war, also in der Welt der Restaurants weltweit ist natürlich das Höchste, was man erreichen kann, die drei Michelin-Sterne. Und in Österreich ist, glaube ich, auch schon vor 40 Jahren dann ein Gamelan rausgekommen. Und in Deutschland gibt es auch in Europa weit, aber ist nicht so bekannt, aber in Österreich sehr bekannt mit den Hauben. Nur gehen die Hauben viel tiefer. Es gibt 1, 2, 3, 4 und 5 Hauben, ähnlich wie bei den Hotelsternen. Bei Michelin gibt es nur 3 Sterne, 1, 2 und 3. Mhm. Also im Prinzip ist eigentlich ein 3-Hauben-Lokal, jetzt wenn man es, sie testen natürlich alle anders, aber ein 1-Sterne-Restaurant ist mindestens gleichwertig wie ein 3-Hauben-Lokal. Also das kann man, weil in Österreich eine Haube zu kriegen, ist zwar auch nicht ganz einfach, aber da gibt es Hunderte. Und der Michelin hat in Österreich genau 82 Sterne verliehen. Mhm. Und wir haben in Osttirol 20 Hauben, damit wir das jetzt vergleichen können. Also das ist natürlich schon nochmal höherwertig. Aber und deswegen wollten ja die Leute oder die Tourismusfachleute den Guide Michelin wieder in Österreich haben.
Das hat ja auch was gekostet.
Also ja, kolportiert hat fast 1 Million Euro, was da eingebuttert wird. Mhm. Und viele sagen natürlich, es ist pervers, die Gastronomie steckt teilweise in der Krise, im Umbruch und hier wird 1 Million Euro, muss man sich auf der Zunge zergehen, das sind 482 bewertete Lokale und 400 ungefähr getestete Lokale ausgegeben. Aber es geht darum, sagen die Fachleute, und gebe ihnen natürlich sehr viel Recht in der Hinsicht, dass wir auf der internationalen Karte jetzt wieder präsent sein. Wenn nämlich Amerikaner, Asiat oder auch wirklich ein Franzose in Österreich schaut und dann der wirklich der Feinschmecker, der schaut auf die Michelin-Sterne.
Und in Osttirol ist der Stern jetzt...
Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ja. Er hat von beiden Restaurantführern, wollte nicht immer einer Meinung sein, in vielen Sachen schon, aber es gibt da Unterschiede in der Bewertung. Aber der Gannerhof in Innerfüllgraten, der Josef Müllmann für sein Lokal, hat tatsächlich einen Michelin-Stern bekommen. Er hat ja 4 Hauben beim Grand Melon, also ist in beiden Führern sehr hoch bewertet. Und dieser Michelin-Stern für Osttirol ist natürlich schon was Tolles, weil ganz toll, wir sind jetzt nicht weiß. In der internationalen Wahrnehmung der Feinschmecker ist Osttirol keine weiße Karte. Und das ist was Positives.
Das aber für mich jetzt als Laien erklärt, bewirkt das was? Kann es sein, dass wenn jemand jetzt in Kitzbühel nächtigt, dass der sagt, okay, ich fahre jetzt über den Felber her, extra zum Gonner und schau mal an, was der da macht. Er ist ja sehr unkonventionell, also er macht Dinge, die nicht jeder macht, oder?
Also ich glaube, und da ist ja die große Kritik dahinter und da gebe ich den Kritikern recht, dass sich diese Million reinspielt jetzt tatsächlich, dass die Leute jetzt nach Österreich fahren, essen, ist schwierig. Aber es geht ganz viel in Tourismus, ganz viel Image. Und wenn man als wir in Österreich sagen, wir definieren so über die Kulinarik. Und wenn wir da in High-Level-Bereich nicht mitspielen, dann werden wir als solches nicht wahrgenommen. Und so wird jetzt auch Osttirol wahrgenommen, dass wir eines der Top-Restaurants der Welt bei uns haben. Und das ist das Positive. Der Gannerhof wird schon den einen oder anderen Umsatz da mehr machen, wenn jetzt einer in Südtirol ist, wenn einer durch Osttirol durchfährt. Dann sagt er, hey, du bist ja nur 50 Kilometer, du bist nur 30 Kilometer von mir, isst du ein ganz unkonventionelles Sternenlokal, das schau ich mir an. Das tut man schon. Also ich tue es ja auch, wenn ich irgendwo bin und ich habe Zeit, ich schaue schon auch immer. Wir gehen so 4-5 Mal das Jahr wirklich nobel essen. Das geht ja auch ins Geld, das muss man sich auch leisten können dann öfters. Mhm. Wo ist wirklich ein nobles Lokal, wo ich was essen kann, was ich daheim nicht kriege? Und da ist der Gannerhof natürlich gewaltig, weil er kocht nicht frankophil, er kocht nicht international, er kocht sehr regional, sehr bewusst mit ganz viel Osttiroler und regionalen Zutaten. Und das ist für Leute von internationalem Publikum sicher sehr interessant.
Wie würdest du das jetzt einordnen, auf Gesamtosttirol betrachten? Ist der Gannerhof die Spitze eines großen Eisbergs, also ist die Osttiroler Gastronomie sehr breit und stark oder bröckelt sie wie viele andere Gastronomien in ganz Österreich? Also
Du kriegst ja, glaube ich, selber mit.
Ja.
Das große Problem ist der Mittelbau. Und der Stolz, ich habe das früher gern gesagt, in Österreich kannst du in 95 von 100 Lokalen einige in der Welt tadellos essen. Und doch, das verlieren wir ein bisschen. Jetzt haben wir die Spitzengastronomie und der Mittelbau verschwindet, weil früher wirklich ganz viele gute, bodenständige, wie man früher gesagt hat, gut bürgerliche Küche. Und genau diese Lokale haben momentan das große Problem.
Naja, das gibt's ja eigentlich immer noch. Nur haben wir halt in Osttirol jetzt einfach ein paar Baustellen. Nicht? Ganz konkret brauchen wir allein nach Tölzach schauen, als der Sander quasi den Tiroler Hof gemacht hat. Das war ja über Jahre eine Institution. Und er ist dann in Pension gegangen, hat es lassen. Und seitdem haben sie dort einfach ein Problem, nicht?
die haben klassischer Pech gehabt, aber es ist symptomatisch. Es war in St. Johann im Wolle, die haben jetzt einen Pächter wieder, aber auch in Amlach, in Tristach, die haben ja auch relativ lange gesucht. In Tristach haben sie jetzt einen tollen Wirt gefunden. In Amlach hat der Bürgermeister, glaube ich, sogar mit seiner Frau entschieden, dass das die Gemeinde selber macht, mit Angestellten, weil sonst hätten sie auch keinen gefunden. Und in Nölsach haben sie einfach Pech gehabt. Nach dem Sander ist auch wieder ein guter Wirt gekommen, der hat aber nach 2 Jahren, wollte er dann nicht mehr, war es ihm zu viel Arbeit und der hat auch kein Personal gefunden, kein zusätzliches. Und dann wollte er nicht mehr. Und dann sind sie leider Gottes offensichtlich auch ein bisschen ein Dampfplauderer aufgesessen, der was ja nicht einmal ein halbes Jahr offen gehabt hat. Und jetzt suchen sie leider
Gottes wieder. Naja, Dampfplauderer kann man wahrscheinlich auch schwer sagen. Es kommen halt oft in der Wirtschaft Dinge daher, die unvorhersehbar sein, und es kann im Grunde jeden treffen. Nicht?
Also ja, wenn jemand einen Pachtbetrieb aufmacht und ein halbes Jahr später damit Konkurs geht, dann hat er hinterher schon einen Backel Schulden gehabt. Und wenn er die in Dölsach als Pachtbetrieb, und die Dölsacher sind sehr fair, was ich weiß, mit der Pacht, nach einem halben Jahr in Konkurs geht, dann ist das schon eine eigene Geschichte.
Ja, aber wenn wir jetzt nicht aufarbeiten können.
Ist ja vollkommen egal, das hat der sein. Aber die haben einfach Pech gehabt, die Dölsacher, würde ich sagen. Aber sie suchen jetzt schon wieder seit etlichen Monaten. Und es ist nicht einfach. Und es bären ja wieder ganz viele Betriebe auf zu. Es ist ein Kommen und Gehen. Und auch die Betriebe, was beständig offen haben, auch in der Stadt, haben fast alle 2 Ruhetage. Da haben wir ganz tolle Betriebe, was immer noch eine Top-Qualität liefern. Der Fisch wird das Adlerstüberl, das Brauhaus, das sind alles tadellos.
Das sind im Grunde Kultgasthäuser.
Nein, sind alles
gute. Die sind immer noch sehr gut besucht und kochen, glaube ich, auch ganz gut. Also man hört eigentlich wenig Schlechtes über die Innenstadtlokale, ne?
Nein, ich wollte gerade sagen, das sind alles, das ist eine Bank, das ist jetzt vielleicht nicht, dass man sagt, warte, sie gehört jetzt in ein Restaurant für ein, oder kriegt man ein gutes Essen, ein gutes Handwerk geliefert, aber die haben alle 2 Tage Ruhetag. Und da haben wir das Problem, und ich glaube, weißt du, wann das Adlerstübel Ruhetag hast, weißt du, an welchen Tage das Brauhaus Ruhetag, weißt du, an welchen Tage der Fischwirt Ruhetag hat. Wir sind alle aufgewachsen, du bist jetzt ein bisschen jünger, dass man gewusst hat, zumindest in der Stadt, ich kann in die Stadt gehen und habe in einer Innenstadt 5, 7, 8 Lokale und ich kann da essen gehen. Und mir ist es am 1. Jänner passiert, da waren wirklich 4 Lokale in der Lienzner Innenstadt, die waren alle zu. Mhm. Am 1. Jänner haben wir kein Mittagessen gekriegt. Wir hätten dann, vielleicht wenn wir ein bisschen nachgeschaut, ich habe dann wirklich ins Internet geschaut, wer hat offen, und bin dann angefahren. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Der Kunde möchte ja nicht nachdenken müssen, was er tut. Der hat jetzt einen Hunger und möchte irgendwo essen gehen.
Wobei ich das mit den Ruhetagen natürlich verstehe. Also du findest extrem schwer Leute, die arbeiten wollen und vor allem in der Gastronomie arbeiten wollen. Also ich glaube, dass die Osterroller nach wie vor ein sehr fleißiges Volk sein. Das hört man auch von der Wirtschaft. Ich war ja kürzlich beim Empfang der Wirtschaftskammer in Osterroll, war die Präsidentin, die Barbara Thaler, da war. Und im Grunde gibt es das Problem, dass Mitarbeiter fallen in ganz Tirol. Also das ist jetzt kein spezifisches...
Man kann sagen, in ganz Österreich, eigentlich in ganz Europa.
Richtig, genau. Das ist kein Osterroller Problem. Und wenn du die Leute nicht hast, was tust du als Ruhetage machen? Ich glaube, dass das die einzige Option ist, für viele Betriebe den Betrieb überhaupt weiterzuführen und nicht zu sagen, okay, wir sparen ganz zu.
Ich muss mich selber an der Nase nehmen. Ich habe früher ein Dorfgasthaus geführt, was 6 Tage die Woche offen gehabt hat, in der Saison sogar 7 Tage. Wir haben das jetzt geschlossen und führen das als Frühstückspension, was auch viele kleinere Betriebe tun. Wir haben aber damals gar nicht so das Personalproblem gehabt. Damals vor 12, 13 Jahren war es tatsächlich in die Dörfer ein Umsatzproblem, dass man in so einem kleinen Dorf wie Nickersdorf einen regelmäßigen Umsatz zusammenbringt, damit sich das auch rechnet, weil ein bisschen Personal braucht man trotzdem. Jetzt haben wir es eher anders. Die, was jetzt noch vom machen, hatten gar nicht so einen schlechten Umsatz. Denen fallen aber die Leute. Aber, wie schon gesagt, wenn ich nur 5 Tage die Woche offen habe, kann ich allein 5/7 von Umsatz machen. Ich kann an 5 Tagen nicht den Umsatz machen, was ich an 7 Tagen mache. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn man alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber wenn man die Lebensmittelgeschäfte anschaut, eine große Wurstabteilung, eine große Obstabteilung, dann gehen immer weniger Leute ein, dann muss er die Wurstabteilung kleiner machen, muss er die Obstabteilung kleiner machen, dann kommen noch weniger Leute.
Und, naja, Negativspirale.
Und diese Negativspirale, befürchte ich, ist ganz gefährlich. Und was wir schaffen müssen, wir haben in Nickersdorf eine Sportkantine gehabt, und es hat dann auch, haben auch mehrere Pächter gehabt. Und der vorletzte war ein junger Nickelsdorfer, der was in Hangar 7 sogar als Barkeeper gearbeitet hat. Wirklich ein top ausgebildeter Gastronom, und der wollte heim und wollte sich daheim selbstständig machen. Und der hat es nach 3 Jahren gelassen. Und sein größtes Problem war gar nicht das Geschäft, das war bis zu einem gewissen Grad wurscht. Natürlich, das möchte man Geld verdienen, wenn man arbeitet. Und auch die Stunden waren auch nicht das Problem. Für ihn war es die mangelnde Wertschätzung. So quasi, ja, Kellner kann eh jeder, Gast ist quasi, wer nichts wird, wer nichts kann, geht zur Eisenbahn, und wer nichts wird, wird, nicht? Und das ist der alte Spruch. Und das fällt die Leute, und das eigentlich die Gastronomie, und da ist die Spitzengastronomie so wichtig, weil ein Haubenkoch oder ein Sternenkoch oder ein Oberkellner in einem Nobelrestaurant, das traut sich keiner zu. In einem normalen Gasthäusl, in einem Café, so jetzt ein Café und ein Bier also zu lassen, sogar das kann ja jeder. Und da fällt ein bisschen die Wertschätzung, und dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt Kellner ist oder Kellnerin ist, dass das ein minderwertiger Beruf ist. Dieses Image ist leider immer noch bis zu einem gewissen Grad da. Und da müssen wir weg, weil eigentlich ist es ein wunderschöner Beruf.
Mir ist jetzt so gegangen, ich bin in Südtirol in eine Pizzeria gegangen und war im Grunde ein kurzer Besuch, ein, zwei Stunden Pizza auf eine Nachspeise, und da war ein Kellner, und der hat quasi da so einen Raum bedient, und alle waren geflasht von dem, der war einfach freundlich, zuvorkommend. Und ich habe dann ein bisschen beobachtet beim Abkassieren, der hat auch jede Menge Trinkgeld gekriegt. Also ich glaube, wenn du das gut machst, erstens kannst du gutes Geld verdienen, und die Anerkennung ist durchaus da, glaube ich.
Durch Corona und durch, dass das jetzt abwärts gegangen ist und dass man immer schwerer Leid kriegt, hat sich da, glaube ich, ist ein gewisser Wandel im, ist da. Es wandelt sich ein bisschen in den Gedanken der Leute, weil sie ja merken, die Selbstbedienung geht ja schon bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist einfach toll, wenn ich mich niedersetzen kann. Das kommt eine freundliche Servicekraft, Dame oder Herr, ist vollkommen egal. Der fragt die, der kann die vielleicht sogar ein bisschen beraten. Und es ist ja ganz ein anderes Feeling.
Ja.
Und wenn wir das sagen und diese Wertschätzung mitkriegen, und das, dann ist, tut sich da viel.
Was natürlich schon ein Thema ist, dass du in der Gastronomie immer dann arbeitest, wenn alle anderen frei haben. Also das ist sicher ein Faktor, nicht?
Okay, warum? Aber jetzt haben wir beide einen Job. Ich jetzt nicht mehr so sehr, aber du auch, aber als Journalist und früher bei der Tageszeitung hast du auch Wochenenddienst, Abendtermine.
Logisch,
Alle Krankenhäuser, in die Pflegeberufe. Es gibt ganz viele Berufe, wenn man bei der ÖMTC ist, Bahnendienst, also es gibt jetzt nicht so wenig Berufe, die was auch nicht Montag bis Freitag 9 to 5 haben.
Man muss aber schon dazu sagen, dass in Osttirol früher die Alternativen vielleicht auch nicht so gegeben hat. Heint habe ich in jedem Tal Industriebetriebe, wo ich sagen kann, ich fange morgen an, den nehme ich mir. Das hat es früher nicht gegeben. Also früher hast du, wenn du in Prägraten warst, da hast du nicht 100 Jobangebote gehabt.
Wir haben jetzt das vielleicht für Servicekräfte viel weniger, aber wir haben früher ganz viel gehabt. Schüler, Studenten haben im Sommer in der Gastronomie gearbeitet. Die tun das jetzt auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum, weil es ist nicht mehr notwendig.
Nee, du hast einfach in der Industrie die Alternative, du hast du einen geregelten Tagesablauf.
Also ich glaube, das schon. Das
ist also ich glaube, dass das ganz viele einfach weglotzt von der Gastronomie, nein, wenn man so sagen kann.
Das stimmt auf alle Fälle, aber ich glaube, dass viel, viel weniger junge Leute einen Ferienjob machen, als wie es früher war. Früher haben das 80% gemacht. Ich sehe das jetzt nicht mehr, dass 80% von den Studenten und von den Schüler in die Ferien arbeiten wollen oder müssen oder sollen.
Das bringt mich nämlich zu einem Punkt, das offenbar schaffen, einen durchgängigen Betrieb 7 Tage in der Woche, ich glaube alle Tage im Jahr aufzustellen. Das ist die Firma Loaca in Heinfels. Ich habe da als Schüler auch zu Weihnachten immer gearbeitet und auch im Sommer. Und die schaffen es offenbar, dass das Café, das ja jetzt vergrößert worden ist, und das erst kürzlich offiziell eröffnet ist, echt richtig schön worden auch. Die schaffen es. Warum?
Wahrscheinlich erstens, weil er groß genug ist und ein so großer Betrieb aber wahrscheinlich sich beinhart an die Vorgaben haltet und du genau weißt, wann du deinen Dienst hast. Und ich glaube, diese Ungewissheit, was in der Gastronomie ist, das ganz viele Leute stört. Dass er nicht weiß, jetzt muss er eine Stunde länger. Und ich muss jetzt schimpfen, ohne jemanden konkret zu nennen, aber wir haben, und das, in Osttirol habe ich das mitgekriegt, und das gibt es in ganz Österreich, nicht nur bei uns, aber in Osttirol habe ich es mitgekriegt, wo ich mein Gasthaus noch gehabt habe. Ich habe 3 Stammgäste in meinem Gasthäusl gehabt, die haben alle 3 junge Männer in der Gastronomie gearbeitet. Und alle 3 mit einem Mordsfeuereifer sind alle 3 nicht mehr in der Gastronomie, obwohl 3 wirklich Hotelfachschule gemacht haben, wirklich die grundsolide Ausbildung gehabt haben. Und alle 3 sind ausgenutzt worden von ihren Dienstgeber. Und für mich ein Paradebeispiel, einer hat gearbeitet in einem Hotel und hat natürlich immer Schlussdienst gemacht an der Bar und war halt so üblich im Hotel, also er muss halt, geht der für schlafen gehen oder zusperren, der letzte Gast. Und da ist passiert halt, dass man bis 2, bis 3 bleibt.
Aber ist das noch State of the Art oder muss ich da den Gästen auch sagen, hey, um 2 irgendwann ist genug?
Erstens kann ich das sagen, aber ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Und dann hat er sich eben aufgeschrieben, weil er ist eigentlich halt bis 12 Uhr gezahlt
worden. Ja, logisch.
Und dann hat er eben aufgeschrieben, immer die Stunden, 1 Stunde, 3 Stunden, 2 Stunden, hat er aufgeschrieben. Und irgendwann waren es halt 100 Stunden, was er da Überstunden gemacht hat fürs Aufbleiben. Und dann hat er damals, das ist jetzt wohl 15 Jahre her oder 14 Jahre, aber trotzdem hat er damals gesagt, er hätte gern 5 Euro für diese Stunde, für diese Stunden. Und hat der Chef gesagt, das ist nicht drin. Und da habe ich immer damals gedacht, da war ich am liebsten selber gern zu den Kollegen hingefahren und gesagt, hast du einen kompletten Vogel? Du hast einen Junge, der so engagiert ist und da ein paar, wenn ich nicht schaffe, in einer Stunde 5 Euro mit der Bar offen habe zu verdienen, dann ist gescheiter, ich sperre zu. Also, und da war es verständnisfrei. Und wenn man noch einmal weiter zurückgeht, vor 20, 30 Jahren haben die Leute in der Gastronomie zwar 7 Tage die Woche gearbeitet und oft die Saison durchgearbeitet, aber die haben damals auch echt Schweinekohle verdient. Mhm. Meine Frau war vor ziemlich 30 Jahren in Gerlos gearbeitet, in einer Bar, die hat damals 30.000 Schilling verdient. Als Verkäuferin in Lienz hat sie 11.000 gekriegt.
Ja, das sind schon...
Und diesen Sprung gibt es heute in der Gastronomie nicht mehr. Es verdient niemand in der Gastronomie und das war ohne Trinkgeld, bitte. Das verdient niemand mehr. Und da zahlt er leider Gottes keiner mehr. Das ist natürlich auch ein anderes Problem.
Ich glaube auch, dass die Leute weniger ins Gasthaus gehen. Da ist mir der Eindruck oder ist so?
Denk selber, bist du noch jung genug? Gehst du weniger oder gehst du mehr? Gehst gleich viel?
Nein, es ist eine Kostenfrage, nicht? Also, ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, ausgehen, weißt du, Packzeit, dann bist du so 16, 17 Jahre alt und da bist du mit 10 Euro ausgegangen und hast im Grunde 4 Seilen gekriegt. Damals hat Seidel 2,50 gekostet. Und heute sind wir beim Seidel unterschiedlich. Ich weiß nicht, was.
Aber Richtung 4 Euro, oder?
Geht Richtung 4 Euro. Und jetzt vergleichst du mal, was die Kiste Bier beim Interspar kostet. Da sind wir dann, wenn es billig hergeht, bei 13,80. Ich glaube, dass das für junge Leute einfach ein Geldthema ist, oder? Die kaufen sich eine Kiste Bier und setzen sich daheim zusammen und gehen auch nicht mehr so aus. Es gibt ja in Lienz auch keine Diskothek in dem Sinn mehr, nicht?
Also das Nachtleben ist bis zu einem gewissen Grad fast zusammengebrochen. Und das ist, in Gasthaus kriegst du nicht einmal 4 Bier und kriegst im Geschäft eine Kiste Bier. Es ist 1:5. Du kriegst 5 Bier im Geschäft, wo du ein Bier im Gasthaus kriegst. Und wenn man jetzt weiterhin geht, vor 40 Jahren hat ein Bier im Gasthaus ungefähr das Doppelte gekostet, als wie im Geschäft. Mhm. Heute kostet es 5-fache. Aber ist natürlich das die Sache mit den ganzen Lohnlebenkosten, mit den ganzen Auflagen, mit den ganzen Drumherum, ist das natürlich für die Wirte. Und das Brutale ist, dass wirklich, gibt es Studien von der Kammer, und es ist jetzt kein krank jammernder Branche, dass wirklich 70% der Gastwirte nichts verdienen. Die leben von der Substanz, weil sie selber noch arbeiten und sich selber keinen Lohn auszahlen und krabbeln so dahin. Aber wirklich nur 30% verdienen wirklich nur ein gutes Geld mit seinen Betrieben.
Und es gibt ja tatsächlich ja Wirte, die das irgendwo als quasi als Ehrenamt sehen oder als Engagement machen. Also ich kann zum Beispiel das Beispiel aus Silian anführen. Da hat der Diego Pietrunti eine Bar aufgemacht, die irgendwie nur von Donnerstag bis Sonntag offen hat. Die macht er mit seiner Familie nebenberuflich. Das ist dann ja irgendwo auch ein Dienst an der Gesellschaft, oder? Dass ich sage, ich eröffne jetzt die Bar, ich stelle mir da eine, das ist ja auf und das wahrscheinlich ist große Geld, ist da nicht zu verdienen. Aber es wird, muss man sagen, ganz gut angenommen.
Jetzt darf ich nochmal ausholen in die Geschichte. Früher als Landgasthaus war einfach so, die haben um 7 in der Früh die Tür aufgesperrt. Und dann hat passieren können, dass der Erste schon gekommen ist auf ein Bier oder auf einen Kaffee.
Um 7 in der Früh auf ein Bier?
Ja, kann es auch geben, aber auch ein paar, was auf einen Kaffee gekommen okay. sein. Aber in einem Dorf, es hat alles gegeben. Wir gehen jetzt wirklich weit zurück. Was ich damit sagen will, aber da hat, bleiben wir beim Kaffee, damit man nicht sagen, es hat Alkoholiker gegeben, was früher aber auch mehr gegeben hat als wie heute.
Und Gott sei Dank hat sich das gebessert, das nicht, muss man auch sagen.
Aber du isst, und dann ist es Mittag, ist gekocht worden, es ist mitgekocht worden, man hat gegessen. Das war, das Wirtshausleben und das Privatleben ist 100% vermischt gewesen. Von den alten klassischen Wirt war das vermischt. Das war, das ganze Zentrum des Lebens hat sich im Wirtshaus abgespielt. Ich bin noch so aufgewachsen, ich bin ja mehr in der Gaststube gesessen, als wie im Wohnzimmer. Wir haben nicht einmal ein gescheites Wohnzimmer gehabt. Wir haben ein 7 Quadratmeter großes Räumel gehabt. Das war quasi unser Fernsehzimmer. Mhm. Das war unser Wohnzimmer, weil sonst hat sich unser Leben im Wirtshaus abgespielt. Die Mama war in der Kuchel und der Papa war im Gasthaus oder dann später. Da hat sich alles, man war einfach 7 Tage die Woche, war man im Wirtshaus, das war.
Ich glaube, der Unterbürger in Obertiljach ist noch so ein Klassiker, oder? Da ist auch das Wirtshaus, das ist ja Leidenschaft, nicht?
Und das, man muss das leben, man muss das wirklich, und das wählen halt dann viele nicht mehr. Meine Mama hat damals vor 50 Jahren einen Ruhetag eingeführt, das war damals ein Skandal. Die anderen zwei Wirte haben das nicht gehabt, das war ein echter Skandal, so quasi der Tschitscher hat es, die will nicht arbeiten, die haben es nicht notwendig, die sperren da voll im Winter einen Tag zu, jede Woche. Ja. Und jetzt, und da muss man jetzt irgendwo ein Mittelding finden. Aber es ist so, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, und die muss, weil es ist heute in der heutigen Zeit, die jungen Leute haben das Problem ja nicht. Aber das Mittelalter, und ich habe jetzt einen Hunger oder ich habe einen Durst und siege ja Gast, jetzt will ich hin, weiß man halt nicht, ob es offen oder zu hat. Vor 30 Jahren hast du davon ausgehen können, du hast was gekriegt. Es hat am Land zwar passieren können, dass da gerade keiner um war, weil ich gerade woanders im Haus was Krampon war, nicht viel los war in der deutschen Saison, dass er vielleicht im Garten war. Oder auch schon mal geleitet oder die gekenntlich gemacht. Dann ist sie kämmen.
Dann ist wer kämmen, ja.
Und das tut, so arbeitet halt kein Mensch mehr.
Geht da vielleicht nicht mehr.
Ja, aber der Unterschied ist, auch wenn ich jeden Tag gleich 5 Bier in der Früh verkaufe oder 5 Kaffee und zum Mittag 3 Bier, wenn ich das ganze Jahr habe, in Summe macht das Kraut schon auch fett. Natürlich, wenn ich jetzt jede Stunde hochrechne, so wie viele Stunden habe ich gearbeitet, wie viel habe ich umgesetzt, dann funktioniert es
nicht mehr. Aber das ist ja auch eine Frage des Lebensstils, oder? Das wählen wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Stichwort Work-Life-Balance. da kommt jetzt unser Generationenunterschied zum Vorschein.
Und das Work-Life-Balance, da hat die junge Generation vollkommen recht. Es kann nicht sein, man kann sich das Leben nicht über das Einkommen definieren und über die Arbeit definieren. Nur umgekehrt darf man nicht da hinkippen, dass man unser Leben damit definiert. Jetzt tue ich mal 3 Tage schnell irgendwas oberspulen, damit ich Geld habe, damit ich dann das Leben genieße. Für mich ist es Work-Life-Balance wirklich, ich tue gern arbeiten, ich gönne mir aber auch meine Ruhezeit, meine Freizeit, wo ich das dann genießen kann. Aber eigentlich muss es mir das Arbeiten selber auch Spaß machen.
Was voraussetzt, dass du Arbeit hast, die Spaß macht, die dir Spaß macht. Nicht? Ja, du musst natürlich das tun, was du gern tust. Ich bin da jetzt zum Beispiel sehr ein bisschen privilegiert, weil ich einfach gern schreibe, mich mit Menschen austausche. Den Job, den ich mache, der ist lässig, nicht? Aber du kannst genauso als Kellner das, also mir zum Beispiel Kellner auch immer getaugt. Du bist einmal im Austausch mit Menschen, nicht? Das hätte mir auch getaugt.
Man muss ja mit ganz vielen Leuten reden. Es gibt früher ganz viele Akademiker, was heute in tollen Berufen, sogar Generaldirektoren sein. Hausnummer, der jetzige Stadtamtsleiter ist in Lienz. Der hat 3-4 Jahre als Kellner in Petrocellis gearbeitet. Das war ein Top-Kellner. Mhm. Hat dann ein Studium nachgemacht und war dann, ich glaube, in Oberland irgendwo Amtsleiter und ist jetzt Stadtamtsdirektor in Lienz. Mhm. Und das war ein Top-Kellner. Und ich glaube, ich rede heute noch gern von der Zeit und das war eine schöne Zeit für ihn. Und ich liebe es, Journalist zu sein, war ja mein erster Beruf. Ich habe mich trotzdem entschlossen, statt Journalist, mal habe ich sogar ein paar Jahre Pause gemacht, daheim einen Betrieb zu übernehmen. Mhm. Weil es auch schön ist, Leute zu bedienen und Leute auch frei zu machen. Da hat man ja auch mit Leuten zu tun und tauscht sich aus.
Da fällt mir ein, vor kurzem hat es in der kleinen Zeitung in Oberkärnten ein Gesicht gegeben, da ist jemand, der sehr erfolgreich in der Pharmaindustrie war, hat in Spital ein Abendlokal, glaube ich, aufgemacht. Abendgastronomie mit der Stitsche und du machst so einen Mix. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen, für mich ist das richtig harte Business too much. Ich wechsle in die Gastronomie und verwirkliche mich da. Und ich glaube, das ist schon ein schöner Ansatz irgendwo.
Man sieht ja, dass jetzt auch immer wieder Lokale neu aufgemacht werden und mit alternativen Konzepten. Und wenn man früher schaut, haben viele Leute, junge Leute getraut, so ein Gasthaus selber haben, ein Bar selber haben. Mhm. Das war für viele jetzt nicht ernst gemeint, aber so als Jugendraum, aber schon lässig, so selber eine Kneipe zu haben. Das ist ein bisschen verschwunden, das muss wieder kommen. Gastronomie, muss man den Leuten beibringen, kann was Schönes sein. Es ist natürlich auch ein anstrengender Job, weil natürlich auch die Gäste, wenn sie mehr trinken, dann nicht immer so fein sein. Aber es hat was Spannendes. Also ich liebe beide Welten, in denen ich daheim bin und möchte es nicht missen, in beide Welten daheim gewesen zu sein.
Auf ein letztes Thema möchte ich noch eingehen. Und zwar gibt es in Österreich länger schon die Beobachtung, dass die Tankstellen den Platz der ehemaligen Gasthäuser als Treffpunkt einnehmen. Wie siehst du die Entwicklung in Osttirol?
Siehst du, dass die Tankstellen, ich glaube in Hainfels, in deiner Heimatgemeinde, ist ja...
Ist das durchaus ein Thema, ja. Also wenn du da hinfährst, tanken, du triffst immer wen. Also irgendwie ist das schon cool, also...
Und da sind wir jetzt wieder, siehst du, und da komme ich jetzt wieder zurück, das ist 7 Tage die Woche, die hat 7 Tage die Woche offen.
Logisch.
Also da die sperrt um 7 auf oder um 8 und du kriegst um 7 deinen Kaffee und du kriegst um 10 auf Nacht. Oder die hat wirklich die 12, 14, 15 Stunden, was die Tankstelle offen hat, auch das Kaffee aus oder die Stehkneipe offen.
Und da, man, da treffen sich schon in der Früh die Arbeiter und da die Angestellten zum Kaffee. Und zu Mittag ist was los und am Abend auch immer, also da ist schon was. Also das Konzept Gasthaus, glaube ich, ist ja nicht tot, nicht?
Das Problem ist die Frequenz. Und mein Papa hat immer gesagt, alter Gastwirt und Fernfahrer auch, hat immer gesagt, wo Tauben sind, kommen Tauben hin. Und es ist, wenn ich irgendwo hinfahre und ich sehe, da sind 10 Leute da, ich sehe mein Kumpel, mein Schulkollege oder der ist da, sehe das Auto da stehen oder sehe ihn da sitzen, dann gehe ich hin. Und so funktioniert es.
Da gibt es ja zum Beispiel ein Außerfilgarten, das Pfiffi, weiß nicht, sagt ihr das?
Das kenne ich, ja.
Das ist auch so ein Stehkaffee, glaube ich, wo du schaust, welches Auto steht, kenne ich den. Okay, der steht, ich fahre weiter oder der steht, ich fahre hin. Nicht? Also irgendwie ist das ja auch was Kultiges.
Also ich kann nur hoffen, dass wieder ein Haufen Leute sich ins Gastgewerbe getrauen, dass du wieder Beleben einkommst. Und ich kann den Leuten noch appellieren, geht oft einmal ins Wirtshaus, gönnt euch oft einmal ein Seitel Bier, geht einmal essen, aber auch trinkt einmal wieder ein Feierabendbier. Es gehört dazu, weil man muss sich nicht niedersaufen. Man kann ja ins Gasthaus gehen, 3 Pfiff trinken oder 3 Seitel trinken und dann heimgehen. Geht es wieder unter Leid und wenn viele, weil das macht das Gasthaus aus, wenn ich viele verschiedene Gäste habe, was 3 Bier verkaufen, dann ist der Job lässig. Wenn ich 5 Hansel habe, die was sich niedersaufen, dann ist der Job nicht lässig. Dann ist er nicht schön. Habe ich Alkoholiker von mir, die was mir vollsumpern. Wenn ich viele Leute habe, mit viel Leid zu tun habe und viel Gespräche führe und dann ist eine tolle Stimmung im Lokal, der Wirt hat eine Gaude, die Gäste haben eine Gaude und das kann sich eigentlich auch jeder leisten, das soll man vielleicht halt mitnehmen. Oft mal ins Gasthaus gehen, eine Bierle trinken.
Danke, Dieter. Ich glaube, das war jetzt ganz ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir werden uns auf das Aufenthalt in Feierabend begeben und dort wirklich noch ein Pfiff trinken oder vielleicht sogar ein Seidel oder überhaupt ein großes Bier. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns gefreut, dass wir wieder ein bisschen haben politisieren dürfen. Wir freuen uns, wenn es ins zuhört und wir freuen uns auch über Bewertungen, über Feedback. Lasst gerne ein bisschen was von den Kern und wir hören uns wieder, weil Sam
Woll in Osttirol, Michael Ecker und Dieter Mayer-Hasler freuen sich auf die nächste Folge.
Ciao, servus. Juhu!